Bevor wir heute in den siebten Teil der Predigtreihe einsteigen wollen, heute soll es ums Thema Ehe gehen, möchte ich kurz zwei, drei Sachen privat sagen. Also ganz herzlichen Dank für alle Gebete und alles an uns denken als Familie. Uns hat das ziemlich mit Krankheit erwischt gehabt, und zwar uns alle. Und wir sind auch noch nicht so ganz hundertprozentig drauf. Es ist nicht Corona, das ist die gute Nachricht, sonst wäre ich auch nicht hier. Aber wir sind noch sehr angeschlagen, deshalb bitte ich auch um Verständnis. Ich werde nachher auch nach dem Gottesdienst schnell den Abflug wieder machen. Ich möchte jetzt nicht hier die Bazillenschleuder hier spielen. Also trotzdem danke für alles Beten an uns denken. Das ist sehr wertvoll zu wissen, dass Menschen auch im Gebet da hinter uns stehen. Es ist auch so, letzte Woche hätte eigentlich die Predigt stattfinden sollen über das Thema, du sollst nicht töten. Das Headset? Das Headset ist an? Geht? Ja? Okay, gut. Genau, und dieses Thema, du sollst nicht töten, war ganz besonders deswegen eigentlich spannend gewesen, denn es gab gerade ein großes und bedeutsames Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema der aktiven Sterbehilfe oder der Hilfe bei der, also Mithilfe bei der Selbsttötung. Das wäre ein spannendes Thema gewesen, das werden wir aber quasi am Schluss dran klappen. Es gibt also kein elftes Gebot, aber das sechste rutscht jetzt quasi nach hinten. Also heute wollen wir uns mit dem siebten Teil der Predigtreihe Freiheit ungefiltert beschäftigen. Und nochmal kurz zur Erinnerung, Freiheit ungefiltert. Der Grundgedanke hinter der Predigtreihe ist der, dass Gottes Gebote nicht einfach nur Verhaltensregeln sind, an die wir uns halten sollen, die wir tun sollen, und dann ist das gut, und wenn wir es nicht tun, dann kriegen wir Haue, sondern vielmehr sind Gottes Gebote Ausdruck einer Freiheit, in die wir wachsen dürfen, in die wir reinkommen dürfen und in der wir erleben dürfen, dass Gottes Gebote unserem Leben, unserer Freude dienen und nicht sie klein halten sollen. Das ist so der Grundgedanke der Predigtreihe. Deswegen wirkt nur im ersten Moment so, als ob das nicht zusammengehört. Ich denke, in Wirklichkeit ist das sehr eng aufeinander bezogen. Und ich möchte euch mit einer kleinen Geschichte Es ist ein heißer Tag, Mose kommt den Berg herunter mit den Geboten. Das Volk sitzt da, gespannt. Mose, sprich, was ist los? Mose sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich habe ihn auf 10 runtergehandelt. Die schlechte Nachricht, das mit dem Ehebruch ist trotzdem noch drin. Ist ein bisschen lustig, aber eigentlich, weil da so viel Wahrheit da drin steckt. Ich denke, dieses Gebot ist eines der schwersten Gebote und auch folgenreichsten Gebote, die wir in den 10 Geboten überhaupt haben. Und ich denke, wenn die meisten Menschen sich jemals eins gewünscht hätten, was rausgehen sollte, dann wäre das so einer der Kandidaten für Platz 1, denke ich. Eigentlich ist dieses Gebot so einfach, dass man sich denken kann, wie kann man eine ganze Predigt an nur so ein paar Worten abarbeiten. Und es wird sogar noch spannender. Wenn man in der Sprache nachschaut, in der es geschrieben wurde, in Hebräisch, dann sind es nur 2 Worte. Nicht mal ein ganzer Satz, das sind 2 Worte. Du sollst nicht Ehe brechen. Ehebruch bezeichnet den Sachverhalt, wenn eine verheiratete Person mit einer anderen als dem Ehepartner sexuell verkehrt. Ehebruch setzt also eigentlich immer die Existenz einer Ehe voraus, die dann gebrochen wird. Es gibt noch in der Bibel eine ganze Reihe an anderen Verfehlungen im Bereich der Sexualität. Beispielsweise, wenn man vor der Ehe miteinander schläft, das ist auch, wird dort als Sünde bezeichnet, aber das ist kein Ehebruch. Ehebruch ist der Bruch einer Ehe durch einen der Beteiligten. In der Bibel gibt es eben eine ganze Reihe von Geboten, die sich um das Thema der Sexualität drehen. Sexualität gehört in der Bibel klarerweise in die Ehe, in den Rahmen einer Ehe. Und dafür gibt es viele Gründe, nicht nur religiöse Gründe, dafür gibt es auch ganz praktische Gründe, warum das wichtig und notwendig ist und gut ist. Die Bibel fällt aber dadurch auf, dass sie als Gottes Wort dieses Thema der Sexualität nicht verschweigt. Sexualität wird in der Bibel nicht kleingeredet auf der einen Seite, aber auf der anderen nicht idealisiert. Wir leben gerade in einer Zeit, in der das Pendel auf dieser Seite eher schwingt, wo wir das Gefühl haben, das ist so das wichtigste Thema überhaupt. Und das ist der entscheidende Ausdruck über die Frage, wer ich als Mensch überhaupt bin. In anderen Zeiten war das umgekehrt, da war das ein Thema, an das man eher nicht so gedacht hat und es verschwiegen hat. Die Bibel ist aber, was das Thema angeht, eigentlich sehr illusionslos, aber auch in manchen Punkten sehr poetisch und gar anzüglich. Als spannende Seitenbemerkung, in der Bibel gibt es ein Buch, ich sage jetzt gar nicht welches, das sich so explizit mit dem Thema der Sexualität auseinandersetzt, dass man früher erst Männern ab 31 Jahren erlaubt hat, es zu lesen, weil man dachte, vorher kommen die nur auf dumme Gedanken. Wer wissen will, welches, kann mich heute jetzt nicht nach der Predigt fragen, aber ihr könnt auch anrufen, ich kann es euch dann gerne auch nochmal sagen. Gott hat den Menschen als ein sexuelles Wesen geschaffen. Aber warum ist gerade Ehebruch als Thema so zentral und wichtig, dass es Platz in den 10 Geboten findet? Es gibt noch andere Gebote über die Sexualität, die auch wichtig sind, aber die sind nicht in den 10 Geboten. Warum ist gerade das in den 10 Geboten? Was ist daran so wichtig? Um zu verstehen, welche Rolle dieses Gebot hat und was es bedeutet, müssen wir so ein bisschen auch in die Kultur eintauchen, in der dieses Gebot damals gegeben wurde. In so gut wie allen Kulturen damals um Israel herum war Ehebruch verboten und unter Strafe gestellt. Meistens der Todesstrafe. Es gibt dann sogar einige ganz spannende Gesetzestexte, die sagen dann, naja, der betrogene Partner, in manchen Kulturen auch leider immer nur der Mann, der betrogene Mann, kann aber auch zum Beispiel entscheiden, dass seine Frau verschont wird und nicht umgebracht wird, aber es bedeutet immer, dass dann der, mit dem sie den Betrug gemacht hat oder umgekehrt, der Frau, mit der der Mann betrogen hat, die gleiche Strafe ereilt. Also man konnte dann nicht differenzieren und sagen, den Geliebten will ich umbringen lassen, aber meine Frau will ich am Leben lassen, sondern da wurde dann auch geguckt, dass es fair ist. Aber in den meisten Kulturen war die Todesstrafe üblich für dieses Vergehen. Und da denken wir, das ist schon ziemlich hart. Auch in der Bibel gilt das als Strafe, ist das vorgesehen als Strafe bei Ehebruch im Alten Testament. Spannend ist nur, sind nur zwei Beobachtungen, wenn wir die Bibel lesen. Und zwar erstens, es gibt keinen Fall, in dem das durchgeführt wurde, der belegt ist, wo wir sehen, dass jemand hingerichtet wurde deswegen. Und zweitens, schon in der Bibel ist angelegt, dass es häufig so nicht gehandhabt wurde, sondern es meistens eher im Rahmen einer Entschädigung ablief, also dass eine saftige Strafzahlung gemacht werden musste und auf diesem Wege versucht wurde, Kompensation zu schaffen. Das merkt man schon an einigen Stellen der Bibel selbst, auch in den Fällen, wo ganz bekannte Könige zum Beispiel die Ehe brechen. David ist einer der bekanntesten. Selbst dort ist diese Strafe, wird in dieser Größenordnung gar nicht verhandelt und gedacht. Aber zumindest angedacht war sie ursprünglich einmal, dass das so sein sollte. Nun ist die Frage, warum ist das denn so eine harte Strafe? Warum ist die denn für diesen Ehebruch so vorgesehen? Worin liegt denn das Problem, wenn Untreue doch so weit verbreitet ist, wenn man den Statistiken glauben möchte, die es gibt? Die sind sehr, leider sehr unterschiedlich und sehr großen Schwankungen unterliegen. Tritt Untreue in festen Partnerschaften und Ehen sehr, sehr häufig auf. Meistens ohne Wissen des Partners. Also traurig, aber meistens, wie es aussieht, Realität. Also warum so eine harte Strafe? Der Grund liegt darin, dass Ehebruch fast immer zur Scheidung führt, also zum Zerbruch einer Familie. Das ist bis heute auch immer noch so, obwohl wir ja sagen können, wir leben ja in einem ganz liberalen Land, wir könnten ja da ganz locker mit umgehen. Es ist immer noch so, dass etwa 75% aller Beziehungen oder Ehen, in denen einer der Partner untreu ist, am Schluss mit Scheidung enden. Nicht 75%, bei denen es herausgekommen ist, sondern bei denen es vorgelegen hat. Und das ist dann doch schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Das Problem ist nun folgendes. Für uns ist es heute etwas schwerer nachzuvollziehen, aber damals war die Familie nicht nur einfach ein romantischer Ort, wo man irgendwie aufgewachsen ist, sondern die Familie war der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Gesellschaft. In weiten Teilen ist es bis heute immer noch so. Ich denke auch zum Glück. Aber damals war es noch viel wichtiger, dass Familien intakt sein sollten. Sie waren der Ort, in dem Sicherheit gewährt wurde, an dem die Familienmitglieder einander Sicherheit gegeben haben, in dem Kinder aufwachsen konnten und Stabilität bekommen haben. Es war der Ort, in der religiöse Erziehung gelaufen ist. Da gab es keine Kindergärten, wo man Kinder einfach hingeben konnte. Eine Gesellschaft ohne Familie war undenkbar und unlebbar. Und deswegen steht die Ehe als der Keimzelle der Familie und dann der Gesellschaft unter einem so hohen Schutz. Hier ist die Frage, warum gibt es denn überhaupt Ehebruch? Was sind denn die Gründe, warum Menschen die Ehe brechen? Ich glaube, der tiefste Grund ist eigentlich ein positiver. Und zwar der Wunsch zu lieben und geliebt zu werden. Ich denke, den hat erstmal jeder Mensch, oder ich denke, fast jeder Mensch hat diesen Wunsch, geliebt zu werden und auch zu lieben. Ehebruch ist nun der Fall, wenn diese Liebe und diese Suche nach Liebe eine falsche Abzweigung nimmt und sich auf einen anderen Menschen konzentriert und einen Ort einnimmt, wo sie nicht hingehört. Keiner startet in die Ehe mit dem Vorsatz, seinen Partner zu betrügen. Und doch passiert es. Und das kann nicht nur die Gründe haben, dass eine Beziehung kaputt ist. Hat mich sehr erstaunt. Ursprünglich hatte ich so erwartet, kriselnde Ehen sind so besonders anfällig und stabile Ehen sind gut geschützt vor Ehebruch. Aber Pustekuchen, Ehebruch gibt es sogar in Ehen, die gut funktionieren. Das ist doch verrückt, oder? Warum? Warum ist das so tief in uns verwurzelt? Und die meisten Boulevardblätter, die wir bekommen können und kaufen können am Kiosk, sind nicht verlegen, eine Begründung zu liefern. Die finden wir quasi jede Woche irgendwo anders stehen. Und zwar liegt es in unserer menschlichen Natur, wenn man den Blättern glaubt. Der Gedanke dabei ist dieser. Wir sind als Menschen evolutionsbiologisch darauf angelegt, uns zu vermehren, und wir Männer sind darauf programmiert, quasi in unseren Genen möglichst weit unsere DNA zu verbreiten, sprich möglichst viele Frauen zu schwängern, um Nachkommen zu schaffen. Und das ist, sag ich mal, fest.
Oh, das. Was war das jetzt? Ui. Ich weiß es auch nicht. Bisschen laut gerade. Manchmal leise, manchmal laut. Tut mir leid. Könnt ihr mich da hinten alle gut verstehen? Das funktioniert? Jetzt besser? Okay. Ja. Okay. Zurück zur Boulevardbegründung, warum wir fremdgehen. Also der Gedanke ist, wir sind biologisch quasi so getrimmt, dass wir notwendigerweise gerade als Männer, nicht als Frauen, aber als Männer gerade, fremdgehen würden. Das ist so der Gedanke. Und hinten dran steht natürlich die Begründung, wenn wir nichts dafür können, also wenn das ja quasi unsere Biologie ist, dann gehört das einfach dazu. Dann ist es nicht so schlimm, wie wir denken. Dann sind das eher so christliche Moralvorstellungen, die uns einreden, dass das was Böses ist. In Wirklichkeit ist das einfach die Natur. Das ist so der Gedanke. Und dann geht es natürlich weiter. Wer gegen nun seine eigene Natur kämpft, der fügt sich selbst großes Leid zu und verdrängt etwas und das macht krank und kaputt. Und deswegen wären wir alle viel glücklicher, wenn es das nicht gäbe. Also Ehe jetzt. Solche Begründungen sind zunehmend beliebt, aber deswegen sind sie leider nicht weniger dumm. Und das muss man leider so sagen, es ist leider eine dumme Begründung. Denn das Problem ist folgendes. Die Biologie, wie wir veranlagt sind, selbst wenn es so wäre, dass es ein Gen gäbe, was uns dazu bringen würde, so zu handeln, ich glaube, das muss nicht mal sein, aber selbst wenn es so wäre, ist das noch keine Auskunft darüber, über die Frage, ob das gut ist oder schlecht. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen vor mir habe, der eine genetische Veranlagung dazu hat, aggressiv zu sein, würde ich doch nicht sagen, hey, schwere Körperverletzung ist ja gar nicht so schlimm, er kann ja nichts dafür, er ist ja letztendlich genetisch so gepolt. Ich würde sagen, niemand käme auf die Idee, das so zu begründen. Denn von der Art und Weise, wie wir sind, können wir nicht darauf schließen, wie wir handeln sollen oder wie wir sein sollen. Diesen Rückschluss können wir nicht zulassen, der funktioniert einfach nicht. Deswegen können wir auch nicht sagen, nur weil ich als Mensch vielleicht so gepolt bin und zu sagen, ich will ganz viele Frauen schwängern, nur deswegen kann ich nicht sagen, es wäre eine gute Handlung, es dann auch zu tun. So einfach können wir uns mit dem Problem nicht auseinandersetzen. Also, aus der Frage des christlichen Glaubens, was macht Ehebruch eigentlich schlimm? Ich denke, es sind drei Ebenen, die wir uns anschauen sollten. Die erste Ebene ist, dass Ehebruch immer ein moralisches Vergehen ist. Das Ganze hat eine moralische Dimension. Und die hat es bis heute. Niemand steht offen dazu und sagt, ja, ich betrüge meine Frau, sicherlich. Ich bin auch ganz stolz drauf. Das würde niemand tun. Es wird geheim gehalten. Und es ist immer noch so sehr mit Scham besetzt, ich denke auch zu Recht, dass es sogar zu sehr schwierigen Situationen kommen kann, wenn es ans Licht kommt. Vor einigen Jahren ist ein Internetportal gehackt worden, also quasi wurde eingebrochen und Daten und Namen von einem Fremdgehportal, also wo man sich verabreden konnte, um fremd zu gehen und seinen Partner zu betrügen. Diese Daten sind öffentlich geworden und sind im Internet veröffentlicht worden. Da konnte also jeder dann suchen, ob mein Partner wohl gerade fremd geht oder mein Chef, schaut da mal rein und sah dann diesen Namen auftauchen. Infolge dieser Liste gab es eine ganze Reihe von Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben. Ich finde das heftig, weil es so immer noch als so schlimm angesehen wird. Und es ist natürlich auch eine furchtbare Sache, aber wenn es schon Menschen in den Selbstmord treibt, das ist etwas, auf das wir alle nicht stolz sein können und wollen. Entscheidend ist nun das, beim Ehebruch wird letztendlich in einer Beziehung eine Tür aufgestoßen, die wir nachher nicht mehr zumachen können. Und das ist das eigentliche Problem dahinter. Vor vielen, vielen Jahren gab es, als ich im Süden gelebt habe, gab es mal den Sturm Lothar. Schon mal gehört? Riesenlandstriche, Bäume umgekippt, es war ziemlich krass. Und als dieser Sturm war, waren wir zufälligerweise essen gewesen als Familie. Es gab einen Geburtstag zu feiern. Und als wir rausgehen wollten aus dem Lokal, habe ich die Türklinke runtergedrückt und die Tür flog so auf. Und wir haben die fast nicht mehr zubekommen. Mussten dann dort auch über viele Stunden ausharren, weil wir nicht vom Fleck kamen und alle Wege gesperrt waren zu unserem Dorf. Da sind alle Bäume umgekippt. So ist das etwa mit dem Ehebruch. Ehebruch reißt die Tür auf und das Chaos stürzt in das Leben und in die Beziehung rein. Und wir kriegen nachher die Tür nicht mehr zu. Man kann das nicht kontrollieren. Es gibt nicht den legendären einmaligen Fehltritt, den man verschweigen könnte in einer Partnerschaft, ohne dass es dazu kommt, dass es letztendlich zum Zerbruch kommt. Diese Illusion kann man sich nicht einreden. Das funktioniert so eben nicht. Denn letztendlich kommen nicht nur der Betrug des Partners damit rein, sondern auch das Lügen, die Geheimnisse und die Distanz, die sich aufbaut, zunehmend zwischen den Partnern. Das kann man nicht geheim halten, das kann man auch nicht vertuschen. Letztendlich ist das Schlimme dabei, wenn man betrogen wird, verändert sich nicht nur die Zukunft, weil alles fragwürdig wird, sondern vor allen Dingen die eigene Vergangenheit wird fragwürdig. Man denkt sich nämlich, das war also alles anders. Ich wurde jahrelang belogen möglicherweise und ich schaue zurück und sage, die Vergangenheit war überhaupt nicht das, was ich dachte, was sie wäre. Das entzieht einem den Boden unter den Füßen. Niemand entgeht den Konsequenzen seines Handelns. Und dazu muss man nicht Christ sein, um das zu verstehen. Die Statistik gibt in dem Fall uns da auch recht. Ehebruch frisst Ehen von innen auf. Die Lügen, die Geheimnisse, all das führt zum Sterben einer Ehe. Die zweite Ebene, die wir uns ansehen müssen, ist, dass Ehebruch immer auch ein Vergehen gegen Gott ist. Und das ist etwas Besonderes. In den ganzen Gesetzestexten um Israel herum, als diese 10 Gebote gegeben wurde. Die haben wir vorliegen, die können wir uns anschauen. Wenn wir uns die ansehen, diese verschiedenen Texte, werden wir sehen, dass es fast immer ein Vergehen ist zwischen Menschen. Wo man sagen würde, da gibt es quasi die verletzte Partei, da gibt es den betrogenen Ehemann, die betrogene Ehefrau. Und das Problem ist im Grunde eines, was erst in erster Linie zwischen Menschen stattfindet. Du hast mich hintergangen oder du hast mich hintergangen und betrogen. Das ist die Ebene. In der Bibel aber kommt eine weitere hinzu, und zwar, dass es immer auch ein Vergehen gegen Gott ist. Ehebruch steht deswegen im Alten Testament auf einer Ebene mit dem Götzendienst, also mit der Anbetung falscher Götter. Das finde ich ganz spannend. Und das merkt man auch daran, dass das Bild des Ehebruchs in der Bibel häufig verwendet wird als ein Bild dafür, wenn Gottes Volk von ihm wegläuft. Da kann ich euch sehr ans Herz legen, lest mal den Propheten Hosea. Da könnt ihr diese Geschichte sehen. Da ringt Gott wie ein Ehemann um seine Frau, die ihm entlaufen ist. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und er sagt dann aber, mein Herz ist in Liebe wieder zu dir entbrannt. Ich will dich nicht preisgeben, obwohl du mich betrogen hast, Israel. Götzendienst und Ehebruch stehen für Gott auf einer Stufe. Durch den Ehebruch verneinen nämlich wir als Menschen nicht nur die Beziehung zu unserem Ehepartner, sondern auch Gottes Souveränität über uns Menschen. Wir verneinen und sagen, Gott, du hast kein Recht, bei mir reinzureden. Gott, du sagst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Ehebruch richtet sich nicht nur gegen Menschen, sondern immer auch gleichzeitig noch gegen Gott. Letztendlich steht nämlich unsere Gottesbeziehung auf dem Spiel. Das ist drastisch formuliert, aber es ist in der Tat so. Denn Gott hat uns als Menschen, als seine Ebenbilder geschaffen. Und das Ziel ist, dass wir Gott imitieren sollen. Wir sollen ein Spiegel seines Wesens sein, so unvollkommen wir sind. Aber das ist das, wozu wir geschaffen wurden. Das bedeutet, Gott ist ein Gott, von dem in erster Linie in der Bibel es heißt, dass er ein treuer Gott ist. Gottes Treue ist so ziemlich das wichtigste Fundament, auf dem wir unser Leben bauen können. Und zwar das Wissen, dass Gottes Güte sich nicht im Bösen gegen mich wendet, sondern er mir treu ist, obwohl ich untreu bin. Wenn ich jetzt als Mensch oder als Christ ganz besonders da sitze und sage, ja Gott, deine Treue ist das Wichtigste in meinem Leben, aber dass ich jetzt treu bin, das folgt daraus überhaupt nicht. Das sehe ich da gar nicht aus. Das wäre ein Widerspruch. Das passt nicht zusammen. Und ich denke, diesen Widerspruch ist auf profunde Art und Weise nicht lebbar. Den kann man nicht aufrechterhalten, sondern auf die eine oder andere Seite wird es zur Krise kommen. Wir können nicht auf Gottes Treue bauen und gleichzeitig Untreue in unseren Herzen kultivieren. Und die dritte Ebene wurde gerade schon angesprochen, Ehebruch zersetzt immer Familien. Ehebruch hat das Potenzial, eine Ehe komplett an den Rand zu drängen und zu zerstören. Nicht notwendigerweise, und das ist auch schön zu sehen. Es gibt auch Ehen, die sich zusammenraufen können, Menschen, die Vergebung leben können. Das ist möglich und ist denkbar und machbar, und da bin ich dankbar darum, um jede Ehe, die hier gehalten werden kann, um jedes Paar, was wieder zueinander findet und wieder in Vertrauen miteinander leben kann. Und doch bleibt es so, dass es häufig zum Zerbruch kommt. Wenn wir jetzt die Vogelperspektive einnehmen und dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, uns ansehen, dann werden wir generell einen Punkt haben, der uns ganz besonders auffällt. Und zwar, Gott setzt also unserer Sexualität eine Grenze. Das ist jetzt quasi ein Grenzstreifen davon. Und allein die Tatsache, dass Gott das macht, ist für Menschen heutzutage schwer nachvollziehbar. Da erinnere ich mich noch an ein Gespräch, ich glaube 8., 9. Klasse oder so war das in der Schule gewesen. Realschule in Ettlingen, einer Kleinstadt. Klein Martin sitzt da und liest und lernt und irgendwie kommt das Gespräch darauf, dass der Martin ja so einer von den Christen ist. Ne? Und ganz verunsichert, was kommt jetzt, was passiert denn jetzt? Und wisst ihr, was die erste Frage war? Wie, du bist Christ, heißt es dann, dass du nicht vor der Ehe mit jemandem schläfst? Das Erste, was jemandem eingefallen ist, der vom christlichen Glauben keine Ahnung hatte, war, ja, heißt das dann, dass du nicht vor der Ehe mit jemandem schläfst? Sag ich, ja, das heißt es auch, aber das heißt auch irgendwie noch was anderes. Also, aber Menschen verbinden in erster Linie das damit. Und der Grund liegt nicht daran, dass wir alle so besonders versessen sind auf Sexualität, sondern weil wir ein Gespür dafür haben, dass das was sehr Persönliches ist, dass das was sehr Wertvolles ist. Und dann wirkt das irgendwie komisch, wenn Gott da eine Grenze zieht. Die meisten können das heutzutage kaum noch nachvollziehen, weil sie denken, dass es bedeutet, dass man dann zähneknirschend durch das Leben läuft und sagt, ich darf folgende Sachen alle nicht machen. Aber es ist klar, Gottes Gebote sind nicht dazu da, dass wir zähneknirschend durchs Leben gehen, sondern dass wir eine Freude und eine tiefe Erfüllung finden, wie wir sie anders gar nicht finden könnten. Gott setzt also unserer Sexualität eine positive und negative Grenze. Die positive bedeutet, dass Gott sagt, ihr Menschen findet nur in der Ehe wirkliche Erfüllung in Bezug auf Sexualität. Nirgendwo sonst. Nicht in Eskapaden außerhalb, nicht in viel wechselnden Partnern, sondern in einer verlässlichen Beziehung zwischen zwei absolut unvollkommenen Menschen. Da findet ihr Erfüllung. Und die negative Seite der Grenze, Sexualität soll nirgendwo sonst ihren sicheren Platz haben. Das Ganze führt nun zum großen Fragezeichen in unserer gegenwärtigen Kultur. Da möchte ich einen kleinen Seitenblick geben. Ich würde sagen, so etwa seit den 68er Jahren, also ein bisschen vorher vielleicht, finden wir uns wieder in einer Tendenz, dass Sexualität eigentlich eine kontinuierliche Abwertung erfahren hat und auf der anderen Seite eine absolut weite Verbreitung. Was meint das? Die weite Verbreitung bedeutet, Sexualität ist in aller Munde, wir können dem Thema quasi nirgendwo überhaupt entgehen. Die Verfügbarkeit von pornografischem Material in der Gegenwart ist so, wie sie noch nie in der Welt je gewesen ist. Das ist quasi in allem, überall kommt man dran, egal wo wir sind. Aber diese weit verbreitete Verfügbarkeit von sexuellen Stimulationen oder so hat nicht dazu geführt, dass wir als Menschen in ein neues Zeitalter der Aufklärung gegangen sind und der persönlichen seelischen Gesundheit. Es geht nämlich genau umgekehrt. Je freier und je unreglementierter Sexualität gelebt wird, umso unglücklicher werden die Menschen statistisch gesehen. Das merkt man, wenn man sich ansieht, wie das Selbstwertgefühl von Menschen sich entwickelt hat. Ganz besonders diejenigen, die häufig wechselnde Geschlechtspartner haben beispielsweise, nachsehen, haben meistens ein kaputtes Selbstwertgefühl und letztendlich ein krankes Selbstwertgefühl. Und das ist schade. Ich denke, das ist auch ein Ausdruck davon. Sexualität wird in der Gegenwart zunehmend im Grunde verhandelt wie eine Körperfunktion, wie Essen. Habe ich Hunger, esse ich. Habe ich Durst, trinke ich. Wenn ich Lust habe, na dann habe ich halt irgendwie Sex. Anders ausgedrückt, wir haben in unserer Kultur ein 5-Gänge-Menü zu einem Müsli-Riegel gemacht und gleichzeitig gehen wir auf die Straße und demonstrieren für ausgewogene Ernährung. Irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Ich denke, das liegt daran. Uns ist intuitiv bewusst, Sexualität ist eigentlich etwas Heiliges. Das merkt man unter anderem an der Empörung, die es gibt in Bezug auf Vergehen in dem Bereich. Immer wieder im Zeitalter von MeToo sehen wir das ja. Sexualität ist ein unheimlich umkämpftes Thema, unheimlich belastetes Thema, weil wir merken, das ist eben nicht nur einfach ein körperlicher Vorgang, sondern das ist verbunden mit uns als Menschen. Das können wir nicht so einfach wie eine Körperfunktion behandeln. Was haben wir als Christen also in so einer Kultur zu sagen? Was hätten wir für einen Beitrag zu liefern in Zeitalter von MeToo auf der einen Seite, Pornografie auf der anderen Seite? Was haben wir da überhaupt beizutragen? Ich denke sehr viel. Wir Christen können nämlich begründen und aufzeigen, warum das eine unheimlich großartige und wertvolle Sache ist. Also wir können quasi zeigen, warum es sich lohnt, Würde und Wert wieder zurückzuspritzen und zu injizieren in dieses Thema. Und zu sagen, wir müssen nicht ins selbe Horn stoßen und so tun, als wäre das eine billige, bedeutungslose Sache, sondern den Würde und Wert wieder zurückgeben. Aber nun zurück noch einmal zu dem Gebot selbst. Die Frage ist nämlich, was gehört jetzt dazu, um dieses Gebot zu erfüllen? Ja, könnte man sagen, rein rechtlich könnte man es ja leicht bestimmen, wenn man sagt, naja, dann schlafe ich eben nicht mit einer verheirateten Frau oder betrüge nicht meine Frau. Aber das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Wer von euch kennt den Spruch aus Schulzeiten noch, vier gewinnt? Vier gewinnt, zwei, drei Leute strecken sich, vier gewinnt. Da gab es bei uns früher immer so den Spruch, vier ist bestanden, bestanden ist gut und gut ist zwei. Also der Gedanke ist, ich versuche so zu lernen, dass ich gerade so über die Grenze komme, dass ich noch bestehe. Und es gibt Menschen, die versuchen, sich an Gottes Gebote auch so zu halten, als ob vier gewinnt. Also nach dem Motto, was sind so die Mindestanforderungen dahinter, damit ich da gerade noch ungeschoren davon komme. Jesus selbst spricht dieses Thema an und möchte unseren Blick darauf vielleicht ein bisschen genauer machen. Da gab es nämlich auch einige Menschen, die gedacht haben, vier gewinnt, was sind so die minimalen Bestimmungen, damit wir uns an Gottes Gebote halten. Aber Jesus zeigt auf, um was es in diesem Gebot eigentlich geht. Und da lesen wir zu in der Bergpredigt in Matthäus 5, die Verse 28 bis 29. Da spricht jetzt Jesus: Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon den Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Das hat es in sich, oder? Jesus sagt hier, Ehebruch beginnt nicht nur im Herzen, sondern er sagt, er kann sogar im Herzen zu Ende gebracht werden. Ehebruch beginnt nicht nur im Herzen, er kann sogar zu Ende gebracht werden, in unserem Herzen. Die Frage also, wie weit kann ich gehen oder was zählt noch dazu und was nicht, ist eigentlich die falsche Blickrichtung. Jesus geht es hier um Reinheit und nicht in erster Linie darum, dass wir ein Gesetz auf gesetzliche Weise halten. Das Vertrauen zwischen Ehepartnern kann zerbrechen, auch ohne dass eine einzige andere Person jemals berührt wurde. Jesus geht es hier um unser Herz. Er sagt, wir verstehen dieses Gebot falsch, wenn wir es nur als Regel verstehen, sondern dahinter steht eigentlich etwas über unser eigenes Herz. Und deswegen benutzt Jesus auch so drastische Bilder vom Herausreißen des eigenen Auges. Kein christlicher Ausleger hat es so verstanden, dass wir tatsächlich uns das Auge rausoperieren lassen sollten. Es ist ein Bild nur dafür, wie ernst es in dieser Sache ist. Das ist keine Lappalie, keine Kleinigkeit, sondern das ist eine ernste Frage und zeigt, wie brandgefährlich Sünde ist. Denn wir können sie letztendlich nicht kontrollieren. Darum geht es. Sie greift um sich, wir können sie nicht kontrollieren, egal wie sehr wir uns das einreden. Und wenn du jetzt diese Worte hörst und dich diesem Anspruch von Jesus einfach einmal aussetzt, dann geht es dir vielleicht wie mir und dann ist die Frage, was kann ich denn dann tun? Was mache ich denn jetzt überhaupt damit? Vielleicht siehst du dich selber dort und merkst, ich bin angefochten in der Frage, immer wieder fällt es mir schwer. Wie gehe ich jetzt damit um? Was tue ich denn? Und da habe ich jetzt mal drei Sachen rausgesucht, die ich als einen biblischen Tipp geben möchte, was du tun kannst, wenn du in diesem Punkt kämpfst oder auch schon gefallen bist. Das erste ist, mach reinen Tisch mit Gott und deinem Partner, wenn du einen hast. Mach reinen Tisch mit Gott und deinem Partner, wenn du einen hast. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Lüge, die weiter um sich fressen kann. Man entmachtet vieles, indem man es einfach offenlegt und seinem Partner ehrlich sagt, wie die Situation ist. Und da ist nicht der Zeitpunkt, an dem wir Männer schweigen sollten oder ernst rumgucken, sondern da müssen wir den Mund aufmachen, da müssen wir reden. Und das Zweite, suche dir das richtige Werkzeug, um das Problem anzugehen. Wer von euch hat schon mal einen vollgelaufenen Keller gesehen? Die am Deich sind, mein Beileid, ist eine wirklich ätzende Sache. Vollgelaufener Keller ist ätzend. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Menschen und wir Christen auch in den Keller reingehen, der voll steht mit Wasser bis zu den Knien und wir kommen dahin und sagen, okay, ich versuche mal den Keller trocken zu legen. Dann fangen wir an, geben da so ein bisschen Wasser raus und schütten das dann zur Seite und dann gehen wir wieder hin und versuchen nochmal weiter. Jeder, der das sieht, wird sagen, ungenügendes Werkzeug, da brauchen wir was anderes, da brauchen wir eine Pumpe, die wir legen oder größere Eimer. Als Christen gehen wir manchmal auch so mit Problemen um. Wir haben so ein bisschen Kinderglauben und wir haben auch in Bezug auf unser Wissen um uns selbst und um die Sünde und die Macht der Sünde und wie wir sie bekämpfen können, wissen wir manchmal so wenig, dass es mir vorkommt, wir kämpfen quasi wie mit so einem kleinen Kinderspielzeug dagegen. Anstatt uns zu sagen, wo finden wir das richtige Werkzeug? Das richtige Werkzeug im Kampf gegen Versuchung oder auch gegen Versuchung des Ehebruchs liegt nicht in erster Linie darin, dass ich mir nur vor Augen führe, was für schlimme Konsequenzen das hat. Die Abschreckung ist fast nie stark genug, um einen Menschen davon fernzuhalten. Vielmehr brauchen wir was Positives. Wir brauchen etwas, was die Kraft hat, uns anzuziehen, uns zu binden. Und da kann ich euch eine gute Nachricht geben. Der Glaube an Jesus Christus bietet uns eine Kraftquelle, wie es sie sonst nirgendwo gibt. Im Glauben an Jesus Christus haben wir eine Kraftquelle, die wir nutzen können. Einen Gott, den wir bitten können, den wir darum anflehen können, uns zu beschützen, uns zu erlösen und zu erretten, uns zu vergeben. Das gibt es sonst nirgendwo. Das richtige Werkzeug liegt darin, dass wir uns begeistern lassen von Gott selbst. Dass wir ihn erkennen als jemanden, der es wert ist, ihm nachzufolgen. Begeistert zu sein, sich an ihm zu erfreuen. Und die Freude an Gott, die wird die Quelle unserer Stärke sein können. Abschreckung alleine reicht nicht. Da brauchen wir deutlich mehr. Und das Dritte, vielleicht sogar das Zentralste dabei. Führ dir vor Augen, dass Gottes Vergebung Ehebrechern gilt. Gottes Vergebung gilt Ehebrechern. wenn wir jetzt da sitzen und sagen, ich lese das von Jesus und bin ziemlich zerknirscht, weil eigentlich ich dann nicht sagen kann, dass ich besser wäre, bin ich genauso schuldig. Wenn du diese Zerknirschung dabei erlebst, bleib nicht dabei stehen. Denn Jesus Christus ist doch genau für diejenigen gekommen, die einen Retter brauchen. Für dich, für mich, für die ist er gekommen. Die Bibel ist voll von Menschen, die auch die Ehe gebrochen haben und die schwer leiden mussten unter dem, was sie getan haben. Auch unter den Konsequenzen leiden mussten. Und doch haben sie Vergebung finden können bei Gott. Als Jesus der Ehebrecherin begegnet, sagt er auch nicht, war nicht so schlimm gewesen. Das macht er gar nicht. Aber er zeigt auf, nicht nur, dass wir alle Menschen sind, die Schuld auf sich laden, sondern noch viel mehr. Er geht zu ihr hin und sagt, nun geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gottes Annahme, die Annahme von Jesus, gibt die Kraft zu sagen, ich möchte einen neuen Weg einschlagen. Ich möchte nicht auf diesem Weg so weitergehen, sondern ich möchte treu sein. Treu gegenüber Gott, treu gegenüber meinem Partner. Deswegen möchte ich mit der Warnung abschließen, die der Sohn von David und Bathseba, und zwar ein weiterer König, der danach den Thron bestieg, der hat geschrieben in Sprüche 6, Vers 32 bis 33. Aber wer mit einer Frau die Ehe bricht, dem fehlt der Verstand. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut solches. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Aber bei alledem dürfen wir wissen, die Vergebung Gottes ist stärker als all das. Klar ist es eine Torheit, so etwas zu tun. Es ist unverantwortlich, es ist gefährlich und man spielt nicht nur mit Feuer, man verbrennt sich, ob man es merkt oder nicht. Aber wir dürfen wissen, Gottes Vergebung hat seine Grenze nicht am Bruch der Ehe. Gottes Vergebung hat seine Grenze nicht dort. Und wir sind eingeladen als Christen, unsere eigenen Grenzen dort auch nicht zu ziehen, sondern zu vergeben und anzunehmen, die gefallen sind. Wir haben keinen Anlass, irgendwo richtend zu stehen und zu sagen, wie können die nur? Wir sollten die Letzten sein, die in der Gesellschaft dadurch auffallen, dass sie mit dem Finger zeigen und sagen, wie konnte der nur sowas Schlimmes tun? Oder folgende Person hat schon so und so viele Ehen gehabt. Wir sind nicht die, die mit dem Finger zeigen sollten, sondern die, die einladen zur Gnade Gottes. Ich möchte zum Abschluss der Predigt beten, wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, die Worte, die du gesagt hast, sind hart. Sie treffen uns hart, denn letztendlich sind wir selbst es, die immer wieder fallen, die immer wieder Unreines im Herzen haben. Herr, und ich möchte dich darum bitten, dass du uns ja unser Handeln und die Folgen unseres Handelns auch mit aller Klarheit zeigst, dass wir es uns nicht schönreden können. Aber wir bitten dich auch darum, da wo wir zerknirscht sind, da wo wir gedrückt sind durch unsere Schuld und Sünde oder unsere Unzulänglichkeit, dass wir dort deiner Gnade begegnen dürfen und deiner Vergebung. Herr, du hast selbst gesagt, dass du treu und gerecht bist, um uns all unsere Sünde zu vergeben, wenn wir sie vor dir bekennen. Und in der Stille wollen wir das jetzt tun. Danke, Herr Jesus Christus, dass deine Vergebung keine Grenze hat und so tief und so weit ist wie das Meer. Bitte heile du die zerbrochenen Herzen. Heile all jene, die Schmerzen ertragen mussten und erleiden mussten. Herr, versöhne du, stärke du die Ehen, die hier sind, die in unserer Gemeinde sind, die in unserem Land sind, die auf der ganzen Welt sind. Schenke du Vertrauen, Zutrauen, Herrlichkeit. Herr, du willst, dass unsere Leben in guten Bahnen vollzogen werden können, dass wir Freude finden, dass wir Erfüllung finden. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns auf diesem Weg sicher geleitest. Amen.